Die fünfte Einheit lautet die Nichtigkeit des menschlichen Lebens. Die Nichtigkeit des menschlichen Lebens, die an Hiob so elementar, ja so brutal deutlich wird. Es gibt Grunddefinitionen des gefallenen Menschseins in der Bibel. Ich möchte Ihnen mal zwei dieser Grunddefinitionen nennen, weil die uns in das Thema dieser fünften Einheit ganz gut hineinholen. Eine Grunddefinition des gefallenen Menschseins ist Hauch. Schlicht und ergreifend. Wir sind ein Hauch. Ein Hauch, das ist das Vergänglichste, was es überhaupt gibt in dieser Welt. Das ganze Predigerbuch kreist ja um diesen einen Begriff Hauch. Luther hat ja eitel übersetzt. Alles ist eitel. Aber im Urtext, Ewel, steht Hauch. Und wissen Sie, was Abel auf Deutsch heißt? Jetzt wissen Sie es. Hauch. Genau. Adam und Eva waren offensichtlich so erschüttert, so zerschmettert angesichts der Tatsache ihrer Vergänglichkeit, dass sie ihren ersten Sohn Hauch, Vergänglichkeit, nannten. Das ist doch eine Botschaft. Diese Leute, die hatten ja die Unvergänglichkeit gehabt und waren vergänglich gemacht worden. Das war ja ein so tiefer Einschnitt in ihr Leben, in ihre Seele, dass sich das dann eben ausgedrückt hat in der Namengebung ihres Sohnes. Jakobus, Kapitel 4, Vers 14, ein Rauch seid ihr, da haben sie auch das gleiche Wort, ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Jakobus 4, Vers 14, das ist im Grunde genommen genau das Gleiche, was der Prediger sagt. Das Predigerbuch ist ja so aktuell, ist ja so wichtig, dass man es mal wieder studieren sollte. Eine zweite Beschreibung oder Definition des gefallenen Menschseins ist der Begriff Fleisch. Alles Fleisch ist wie Gras, sagt Jesaja an dieser bekannten Stelle, Jesaja 40, Vers 6. Und Paulus nimmt diesen Begriff des Fleisches auf und vertieft ihn noch einmal, stellt ihn gegenüber dem Begriff Geist und bezeichnet mit Fleisch den von Gott losgelösten Menschen, der im Selbstbezug zugrunde geht. Hauch und Fleisch, Grunddefinitionen des gefallenen Menschseins. Und beide beschreiben ja diese elementare Tatsache unserer Vergänglichkeit, unserer ja, der Sinnlosigkeit preisgegebenen Existenz. Das Hiob-Buch ist die Gestaltwerdung dieses Begriffs Hauch, ist die Biografie des gefallenen Menschseins. An Hiob macht Gott deutlich, dass wir Menschen Hauch sind. Und zwar eben nicht nur als eine theologische Grundaussage, sondern als eine Biografie, als ein Mensch. An diesen Menschen soll die ganze Menschheit studieren, was es heißt, Hauch zu sein. Was es heißt, ja, der Vergänglichkeit preisgegeben zu sein. Was es heißt, der Sinnlosigkeit preisgegeben zu sein. Was es heißt, heillos zu sein. Hiob wurde heillos gemacht. Und wir sind nochmal bei Claudius, Wir stolzen Menschenkinder. Das ist genau diese Einsicht. Und wer könnte das und wer müsste das nicht bestätigen? Wie schnell zerrinnen die Pläne? Was ist aus den großen Menschheitsbeglückern geworden? Was ist aus dem Kommunismus geworden? Als einziges der antiken Natur, Weltwunder, gibt es ja noch die Pyramiden in Ägypten. Und auch die bezeugen eigentlich nur die Tatsache der Vergänglichkeit großer Weltreiche. Ich muss immer denken an den Nebukadnezar in Daniel 4, der sich da lustwandelnd auf dem Dach seines Palastes ergeht und sich die große Stadt Babel anguckt, die er sich zu seiner Ehre gebaut hat und gar nicht mehr weiß, wohin mit seinem Stolz. Und plötzlich kommt eine Stimme: Du bist ein Tier. Ja, plötzlich fängt er an, auf allen Vieren umherzulaufen im Garten und Gras zu fressen. Ja, was für ein Absturz! Was müssen die Minister gedacht haben, nicht wahr, von ihrem König? Also auch ein Hinweis auf die Vergänglichkeit des menschlichen Wesens und besonders des eingebildeten, stolzen Wesens. Das Hiob-Buch ist also nichts anderes als ein Spiegel unserer eigenen Existenz, aber es ist ein Spiegel mit einem Loch. Man kann da durchgucken und man sieht die Erlösung. Man kriegt einen Ausblick. Es gibt Erlösung vom Hauchsein. Es gibt Erlösung vom Fleischsein. Denn wenn Hiob den Erlöser nicht nur geahnt, sondern gewusst hat, ich weiß, dass er da ist, ja bitte, dann hat er doch auch durch diesen Spiegel hindurchgeguckt. Da hat er also das Loch entdeckt. Und dieses Hauchsein des Menschen bringt nun drei Elementarnöte. Und mit denen wollen wir uns jetzt beschäftigen. Drei Elementarnöte kommen über die Menschheit. Und Hiob erlebt sie alle und Hiob erleidet sie alle. In einer Elementarität, wie sonst wohl kaum ein anderer Mensch. Als aramäischer Fürst wird er sich schwerlich so mit der Vergänglichkeit seiner Existenz beschäftigt haben und mit der Unruhe seines Herzens und mit der Unreinheit seiner Seele. Aber jetzt, wo er das alles so erlebt, erleidet, jetzt entspringt aus seiner Seele eine Elegie, ein Trauergesang. Und der steht in Hiob 14, 1 bis 6. Der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voller Unruhe. Geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt? Steht die Zahl seiner Monde bei dir? Und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann? Dann blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Das ist ein Lied im Urtext, ein Trauergesang. Ein Trauergesang auf das gefallene Menschsein. Ein Trauergesang auf diese Hauchexistenz, ein Trauergesang auf die Fleischexistenz des Menschen. Sehr bewegend geschrieben. Mit wenigen Worten bringt Hiob hier diese drei Elementarnöte zum Ausdruck. Ja, nicht nur zum Ausdruck, er bringt sie eigentlich erstmal so richtig voll und ganz in unser Bewusstsein hinein. Denn der Mensch ist ja raffiniert. Er arrangiert sich ja mit den Misslichkeiten seines Lebens. Und wer hat schon die Lust und die Kraft, das auszuhalten? Dass er vergänglich ist und dass er unruhig ist und dass er unrein ist. Das sind Dinge, die man irgendwie und irgendwann mal hört und irgendwie und irgendwann mal zur Kenntnis nimmt, aber ansonsten doch sehr schnell zur Tagesordnung übergeht. Aber Hiob ist nicht mehr zur Tagesordnung übergegangen. Der hat die Nöte in den Blick genommen. Und er hat sie erlitten. Ja, und diese drei Menschheitsnöte, die gucken wir uns jetzt mal etwas näher an, denn es sind ja unsere Nöte. Und ich sagte schon in der vorherigen Einheit und auch schon in der dritten Einheit, das Buch Hiob ist ein missionarisches Buch. Denn die Vergänglichkeit, die treibt ja zur Unvergänglichkeit. Und die Unruhe, die treibt zur Ruhe. Und die Unreinheit treibt zur Reinheit. Denn wer will denn schon ein Leben lang in der Vergänglichkeit behaftet bleiben? Wer will denn schon ein Leben lang in der Unruhe bleiben und verharren? Und wer will in der Unreinheit bleiben? Also dazu gehört dann schon eine besondere Verblendung Satans. Wenn einer das so vor Augen gestellt bekommt und nicht irgendwo ein Fünklein Sehnsucht nach Veränderung dieser Tatbestände entwickelt, dazu braucht es dann schon eine dicke Verblendung. Also, dann widmen wir uns jetzt einmal diesen elementaren Menschheitsnöten. Die Vergänglichkeit. Es geht hier nicht nur um die Vergänglichkeit des Menschen. Es geht um die Vergänglichkeit der ganzen gefallenen Schöpfung. Es geht um die Vergänglichkeit der Werte, die sich Menschen erschaffen. Und es geht natürlich vor allen Dingen um die Frage, woran hängen wir unser Herz? Hängen wir unser Herz an vergängliche Dinge, dann sind wir die betrogenen Betrüger. Ich erinnere mich noch an ein bewegendes Gespräch mit einer Witwe, als ich Pfarrer war in Oberfranken. Eine Witwe kam und meldete die Beerdigung ihres verstorbenen Mannes an. Und wir kamen in ein Gespräch und plötzlich kommt es über sie und sie schluchzt und sie kann nicht mehr weiterreden. Und dann spricht sie nur noch eine einzige Frage aus. Herr Pfarrer, sagen Sie mir, was soll jetzt aus meinem Leben werden? Ich war auf die Frage gar nicht gefasst und habe noch einmal zurückgefragt. Ich war ja noch ein junger, unerfahrener Pfarrer, der das eigentlich hätte schon verstehen müssen, was sie damit meint. Aber ich habe nochmal zurückgefragt und dann sagt sie, und das war eigentlich sowas wie in Offenbarungszeit, ich habe doch nur für ihn gelebt. Ich habe doch nur für ihn gelebt. Und da war ich dann so geschockt, dass ich eigentlich sprachlos war. Ich konnte dieser Frau nichts sagen. Ich ahnte, ja, dass ihr jetzt ganz dringend geholfen werden müsste, aber ich hatte nicht die Kraft und auch nicht die Einsicht, ihr das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen. Aber es war ein Offenbarungseid. Diese Frau hatte letztlich ihren Sinnbezug in ihrem Mann gesucht. Und jetzt fiel ihr Sinn, ihr Lebenssinn ins Grab. Und das ist natürlich dann erschütternd. Das ist ganz erschütternd. Und wie schnell geht das? Wie schnell geht das, dass wir an vergängliche Menschen, an vergängliche Werte, ja, unseren Lebenssinn hängen? Luther sagt ja, das ist dein Gott, woran du dein Herz hängst. Also, wenn uns die vergänglichen Dinge unseres Lebens genommen werden, an die wir uns gehängt haben, die uns zum Lebenssinn geworden sind, dann stehen wir vor dem Chaos. Dann stehen wir wirklich vor dem Chaos, wenn uns diese Dinge genommen werden. Wenn sie uns so schnell genommen werden wie bei Hiob, ja, dann ist die Katastrophe vollkommen da. Mose sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also es geht hier um eine besondere Klugheit, die die Menschen gewinnen müssen, gewinnen sollten angesichts ihrer Vergänglichkeit. Spurgeon hatte ja eine Predigtschule oder eine Predigerschule in London und die war gut frequentiert und es gehörte zu den elementaren Ausbildungszielen, dass seine Prediger an die Sterbebetten gehen mussten und dass er sie schulte, Sterbenden beizustehen und ihnen einen ewigen Trost mit auf den Weg zu geben. Und das hat er jetzt nicht nur um der Sterbenden willen so angeordnet, sondern auch um der Prediger willen. Ja, weil er sagte, angesichts des Todes, angesichts der sterbenden Menschen, bekommt ihr eine innere Vertiefung, die ihr sonst niemals bekommt. Und das ist in der Tat ein Vorrecht des Pfarrers, dass er doch an Sterbebetten gerufen wird und dass er dann ja, auch einen Trost, der über die Krankheit und über den Tod hinausreicht, sagen soll, sollte und sagen muss. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Babybeerdigung. Das war eine schlimme Sache. Ein junges Ehepaar hatte jahrelang, ja, waren noch kinderlos gewesen, jahrelang gebeten und gebetet um ein Kind und dann bekamen sie ein Kind und das starb 2 Tage nach der Geburt. Ja, und dann sollte ich das Kind beerdigen. So ein kleiner weißer Sarg, das ist schon was Erschütterndes. Aber was mich völlig umgehauen hat, aus irgendeinem Grund hatte die Mutter veranlasst, dass der Sarg noch nicht geschlossen war. Der war sonst immer geschlossen in unserer Friedhofskapelle. Und das war das einzige Mal, dass ich in einen offenen Sarg geguckt habe, sonst war das nicht üblich. Und da komme ich rein, völlig unvorbereitet, und sehe dieses tote Kind in dem weißen Sarg. Das hat mich so umgehauen und ich konnte jetzt nur noch an Jesus denken vor Lazarus' Grab, nicht wahr? Und an die Menschen dort und wie es heißt, er ergrimmte. Und habe mich dann natürlich auch in meiner Predigt unmittelbar an dieses Lazarus-Wort gehalten. Ja. Komm heraus! Das Wort Gottes ist stärker als die Wirklichkeit des Todes. Sonst kann man mit solchen Elementarerfahrungen nicht umgehen. Ja. Sonst kapituliert man innerlich und resigniert und verzweifelt. Ja. Also das ist schon ganz hart. Der Vergänglichkeit so unmittelbar ins Auge sehen zu müssen. Gestern habe ich mit jemandem telefoniert, der hat seinen, 94 oder 95-jährigen Vater verloren, der sich ganz langsam auf seinen Tod selbst vorbereiten konnte und friedlich eingeschlafen ist und seine ganze Beerdigung noch geordnet hat. Nicht nur die Lieder ausgewählt, sondern auch alles, den ganzen Ablauf bis in die Ansprachen hinein. Also So eine Sorgfalt findet man ja auch selten. Da ist dann die Vergänglichkeit nicht so furchtbar, nicht so unmittelbar, nicht so brutal. Aber so wie bei diesem Babytod, das werde ich nie vergessen. Ja, und daraus muss man eben dann die einzig sinnvolle und die einzig nötige Konsequenz ziehen. Ja? Dass uns dieser Eindruck der Vergänglichkeit oder diese Tatsache, die Wirklichkeit der Vergänglichkeit, hintreibt zu dem, der die Unvergänglichkeit verkörpert. Das ist die einzig sinnvolle Konsequenz. Dass wir dann jetzt auf Christus blicken. 2. Timotheus 1,10. Er hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Das klingt doch dann ganz anders. Ja, das hat doch Wucht, das hat doch Bedeutung. Da stellt sich jetzt eine neue Wirklichkeit der alten Wirklichkeit des Todes entgegen. Und dann kommt es auf den Glauben an. Welcher Wirklichkeit vertraue ich mehr? Oder dieses wunderbare Wort von Petrus, nicht wahr, gleich im ersten Petrusbrief am Anfang, dass uns Gott durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung gegeben hat und ein unvergängliches und unverwelkliches Erbe. Darüber kann man ja auch und sollte man immer wieder nachdenken. Was ist eine lebendige Hoffnung? Eine lebendige Hoffnung ist eine lebensstiftende Hoffnung. Diese Hoffnung auf die Unvergänglichkeit bei Christus, auf das Anteil bekommen an der Herrlichkeit Gottes, die entfaltet Leben. Da kommen wieder Lebenskräfte in einen Menschen hinein, in eine verdorrte Seele. Da kann man wieder aufatmen und durchatmen. Da sieht man die Dinge wieder anders. Da kann man über seinen eigenen Sargdeckel hinausgucken. Und da fängt man an, sich sogar zu freuen auf die Ewigkeit. Der Evangelist Moody, der hat seine Traueranzeige in der Zeitung ausdrücklich, hat er sogar selber finanziert, mit Goldrand, nicht mit Schwarz, sondern mit Goldrand verzieren lassen, um auszudrücken, das ist für mich nicht nur Trauer, das ist der Eingang in die Herrlichkeit Gottes. Also, ich denke, wir müssen uns tatsächlich immer wieder mit unserem Tod beschäftigen, damit wir ja, uns dann auch immer wieder mit dieser lebendigen Hoffnung auseinandersetzen können. Wir müssen diese lebendige Hoffnung in uns Platz greifen lassen. Im Mittelalter hatten die Leute Sterbeseminare. Ja, die Mönche haben Sterbeseminare angeboten. Das hieß damals die Ars Moriendi, die Kunst zum Sterben. Und darüber hat man ganz offen gesprochen. Hast du schon dein Sterbeseminar absolviert? Da war das nicht tabuisiert. Möchte die Volkshochschule sehen, die heute ein Sterbeseminar anbietet? Das wird doch alles weggedrückt. Und wissen Sie, die Menschen im Mittelalter, die konnten noch sterben. Die waren in mancher Beziehung natürlich in Aberglaube und Dunkelheit und auch in einem schiefen Christusbild befangen. Aber sterben konnten sie. 1348 bis 51 kam also 3-4 Jahre eine Riesenpestwelle über Europa. Die hat die Hälfte der europäischen Bevölkerung hinweggerafft. Innerhalb 4 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Millionen von Menschen. Die Hälfte. Die konnten gar nicht so schnell ihre Gräber ausheben, wie die Menschen damals gestorben waren. Und ich überlege mir manchmal, wenn so eine Welle über Europa heute käme, 450 Millionen Menschen, also über 200 Millionen Menschen, innerhalb 4 Jahre weggerafft, würden wir nicht verkraften. Das würden wir nicht verkraften. Ja, das gäbe wirklich ein unendliches Chaos, weil die Leute nicht mehr sterben können. Und da, meine ich, sind Christen gefordert, Aber das sind sie nicht nur gefordert, sondern das sind sie auch eigentlich gesegnet, ja, dass sie tatsächlich den Blick von der Vergänglichkeit auf die Unvergänglichkeit lenken können. Was ist das für ein Vorrecht? Was ist das für ein Vorrecht? Und was ist das für eine Pflicht der Prediger, dass sie an den offenen Gräbern das Evangelium bezeugen und die Auferstehung bezeugen? Also die Vergänglichkeit, die er hier so elementar vor Augen hat, der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit, treibt in die Unvergänglichkeit, treibt in die Arme Christi. Das ist die einzige Konsequenz, die wir aus solchen Aussagen ziehen können. Ich muss auch immer wieder an das 8. Kapitel im Römerbrief denken. Er hat ein wunderschönes Kapitel. Ja, die Leiden dieser Zeit sind gar nicht vergleichbar der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ja, wie er die Dinge zurechtrückt, das ist wunderbar. Und wie er dann sagt, ja, wer berufen ist und wer gerechtfertigt ist, der ist auch verherrlicht. Ja, wir sind schon verherrlicht. Das heißt, wir haben die Zusage des Herrlichkeitsleibes schon in der Hand. Paulus sieht die Dinge ja ein bisschen anders. Der hat immer gefragt, hast du den Heiligen Geist? Der hat nicht gefragt, bist du bekehrt, sondern er hat immer gefragt, hast du den Heiligen Geist? Das war für ihn die entscheidende Frage. Und wer den Geist hat, der hat auch den Herrlichkeitsleib. Denn der Geist ist nach der paulinischen Theologie das Angeld, die Anzahlung Gottes für die Herrlichkeit. Das ist nur die allererste Anzahlung, die erste Rate. Das andere kommt alles noch. Also wir müssen das 8. Kapitel immer wieder lesen und studieren. Da steckt doch viel Ewigkeitshoffnung, viel lebendige Hoffnung und viel Herrlichkeitshoffnung drin. Und dann kann man noch, wenn man will, 1. Korinther 15 dazu lesen, wie der neue Leib bei Paulus da geschildert wird. Ein geistlicher Leib, ein kräftiger Leib. Da kann man sich da eigentlich nur noch freuen. Da wohnt dann keine Sünde mehr drin, keine Krankheit, brauchen wir keine Prothesen mehr, nichts mehr. Da kann das Herz jubilieren. Und vor allen Dingen, da ist keine Sünde mehr drin. Dieser Leib, der macht dann alles, was der Geist will. Das ist ja das Tolle. Den müssen wir nicht mehr trainieren. Paulus sagt, jetzt müssen wir unseren Geist trainieren. 1. Korinther 9. Wir müssen ihn züchtigen. Das brauchen wir dann alles nicht mehr. So, das ist also die eine große Menschheitsnot, die zu Christus führt. Die zweite große Menschheitsnot ist die Unruhe. Die Unruhe ist in dieser Welt seit Kain. Denn Kain steht unter dem Fluch, dass er unstet wandeln soll. Und damit kommt eine innere Unruhe in die Menschheitsgeschichte hinein, die den Menschen unruhig und friedlos macht. Warum ist er unruhig und friedlos? Weil er die Gemeinschaft mit Gott verloren hat. Wir sind alle zur Gemeinschaft mit Gott berufen. Und wenn wir die nicht haben, bleibt ein Vakuum in der Seele. Und da kann man sonst was reinstopfen. Es wird alles nach kurzer Zeit fade. Was stopfen die Menschen alles in ihr Vakuum hinein? Und nach 3 Tagen gefällt es ihnen nicht mehr. Ich habe jetzt von einem krebskranken Mann gehört, der nur noch kurze Zeit zu leben hat. Und er hat sich auf seine alten Tage noch einen Rover, also für 80.000 Euro gekauft. Ja? Und will sich da jetzt noch ein bisschen durch die Welt bewegen. Und der Tod, ja, hat ihn schon im Griff. Ja, aber so ist das, nicht wahr? Der Mensch versucht durch irgendwelche Ersatzinhalte sich noch ein Stück Frieden und Glück zu beschaffen. Aber er schafft es doch nicht, seine Unruhe und seine Friedlosigkeit damit zu überwinden. Tönen. In Krelin gibt es ja oder gab es ja diese Suchttherapie. Und wenn man sich da mit den Drogensüchtigen unterhalten hat, da kam man sehr schnell auch zu dieser Erkenntnis. Das war eigentlich eine Sehnsucht. Sucht kommt von Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach diesem Frieden, nach dieser Ruhe. Insofern muss man auch ein Stück Barmherzigkeit haben mit den Suchtabhängigen. Obwohl es einem manchmal schwerfällt, nicht wahr? Wenn man so nikotinabhängige Menschen um sich herum erdulden muss, die alles nur verqualmen, da braucht es viel Liebe. Und wenn man Alkoholabhängige in der Verwandtschaft hat, ja, dann weiß man, was da an Zerstörungskraft sich entwickelt, wie der Alkohol die Persönlichkeit zerspaltet. Der zerspaltet die Persönlichkeit. Das sind zwei Menschen. Alkoholiker sind immer zwei Menschen. Ja? Anders sind sie so, 5 Minuten später sind sie so. Ja? Ich habe einen Alkoholiker vor Augen, mit dem wir da in der früheren Gemeinde viel zu tun hatten. Der hat mir immer wieder treu und vollkommen überzeugt versprochen, dass er jetzt endlich aufhören will. Ja? Weil er doch seine Familie ruiniert. Das war ihm alles klar. 5 Minuten später, genau das Gegenteil. Also dahinter eine Sehnsucht nach Ruhe und Frieden. Und wenn man noch die ganze Esoterik heute mit einbezieht, dieser ganze unendliche Aberglaube, dem die Menschen verfallen, um sich ja, mit der unsichtbaren Welt in irgendeiner Weise vertraut zu machen oder die Kräfte des Kosmos anzuzapfen, dann kann man eigentlich nur noch sagen, wann werden wir Menschen klug? Und wann beherzigen wir das, was der Augustin gesagt hat, dass unser Herz unruhig ist, so lange, bis es Frieden und Ruhe findet bei dir, oh Gott. Nur in Christus finden wir diesen Frieden und diese Ruhe. Ich muss aber noch etwas zu dieser Ruhe sagen. Ruhe ist ja ein verfänglicher Begriff. Ja? Lass mich in Ruhe. Also Ruhe in unserem menschlichen Sinn, ja, ist eigentlich ein störfreier Raum oder ein störungsfreier Raum. Da fühlt sich der Mensch dann wohl, wenn keine äußeren Störungen auf ihn einprasseln. Das ist aber nicht der biblische Begriff von Ruhe. Der biblische Begriff von Ruhe ist anders. Es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes, Hebräer 4, Vers 9. Der biblische Begriff von Ruhe, den kann man am besten bei Gott selber studieren. Am 7. Schöpfungstag hat sich Gott gefreut über das Wohlgelingen seiner Werke und hat jubiliert. Also diese Ruhe ist eine innere, gefüllte, mit Freude gefüllte Ruhe über das, was Gott tut, auch über das, was uns Menschen gelingt, mit Gottes Hilfe. Jeder Sonntag sollte eigentlich in dem Sinne ein Ruhe- und ein Festtag sein, dass man sich freut über das, was Gott getan hat, tut und tun wird und ja, dass er Segen stiftet in unser armes menschliches Leben hinein. Man sollte sich freuen über die Werke, die man tun kann, tun konnte in der vergangenen Woche. Die Woche beginnt ja am Sonntag. Die Griechen, die wissen das noch, ja. Wenn man in den griechischen Kalender guckt, da ist der Freitag, heißt er auf Deutsch Rüsttag, der Samstag heißt Sabbat und der Sonntag heißt er Herrentag. Ja, die wissen das noch, dass die Woche mit dem Herrentag beginnt.
Ja, bei uns ist ja der Mittwoch, also. Das hat man ja, der Mittwoch, also Montag, Dienstag, der Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das haben wir ja halt noch den Samstag, wegen der, ne? Und dann kommt als erster Tag wieder eigentlich
Ja, eigentlich kommt der Sonntag als erster Tag der Woche, aber er ist ja abgeschafft worden. Sie brauchen ja nur in unsere Kalender zu gucken. Und die Kirchen haben mitgemacht, die Kirchen haben überhaupt nicht protestiert, dass ihnen hier wieder ein Stück christliche Kultur aus der Hand genommen wurde. Ja, das ist das Schlimme. Wenn die Christen selber schlafen, ja, immerhin noch 66% bekennen sich zu christlichen Kirchen in Deutschland und trotzdem verfügen die Politiker am laufenden Band unchristliche Gesetze. Das ist in meinen Augen ein großer Skandal, wenn wir da nicht uns melden. Aber ich will noch mal zur Ruhe. Diese Ruhe ist etwas ganz Köstliches. Ja? Wenn sie getragen ist aus der Freude über Gott, über Gottes Tun und über das eigene gelingende Tun. Gott lässt unser Tun gelingen. Gott segnet unser Tun. Gott ist der erste Arbeiter. Er hat doch gearbeitet. 6 Tage. Und wir können am Ruhetag ein neues Verhältnis zu unserer Arbeit finden. Denn Arbeit ist was Schöpferisches. Arbeit verwandelt Chaos in Ordnung. Weiß jede Hausfrau, nicht wahr? Wenn die ganze Familie gegessen hat und die Küche voller Geschirr steht, dann ist das ein halbes Chaos. Und Arbeit verwandelt Chaos in Ordnung. Oder wenn wir hier diese schön gepflegten Gärten ansehen, wie würden die aussehen ohne die Hände der Schwestern? Also, das ist doch eine Freude. Ja? Arbeit ist was Schöpferisches. Das gilt es wieder zu entdecken. Und dazu ist die Ruhe da. Ja? Das ist Ruhe. Ruhe ist also nichts, wo ich mich zurückziehe und dreimal den Schlüssel umdrehe, damit ich jetzt meine Ruhe habe, sondern ganz im Gegenteil. Ruhe ist eine aktive, frohe Haltung, wo ich die Gelegenheit mir nehme, über Gottes Taten nachzudenken und ich dann auch über den Segen dankbar werde, den er in meine eigene Arbeit hineinlegt. Ich möchte noch eine kleine Ergänzung nachschieben. Ich finde immer wieder in der Predigtlandschaft und in den Rundfunkandachten eine merkwürdige Linie, nämlich die Linie, dass Christen sich auf dem Weg befinden, dass Christen unterwegs zur Wahrheit sind, ja? Und dass wir doch alle möglichst dann auch mit anderen Religionen zusammen uns auf dem Weg zur Wahrheit befinden und das Christsein sozusagen definiert wird als Unterwegssein, als ein Suchen. Und ich halte das für eine schiefe Linie. Denn Christsein definiert sich nicht vom Suchen. Das kommt von Lessing her. Ja? Lessing war der große Wahrheitssucher. Und das muss man ihm zugestehen. Ja, das war er wirklich. War ja Pastorensohn. Ist dann aber abgesprungen vom Theologiestudium, bevor er richtig angefangen hatte. Und kam dann durch viel persönliche, tragische Misslichkeiten. Er ist spät geheiratet und dann ist die Frau bei der Geburt des ersten Kindes ja gestorben. Doch in eine Anklagehaltung gegen Gott. Wenn er da Christen gehabt hätte, die ihm wirklich ein Trostwort, ein vollmächtiges Wort gesagt hätten, wäre das mit seiner Biografie anders gelaufen. Aber so wurde er Freimaurer und hat letztlich dann mit seinem Nathan der Weisen, Nathan dem Weisen, doch eine christentumsfeindliche Haltung offenbart, die heute in allen Schulen gelesen wird. Ja, so werden unsere Kinder instruiert. Das müssen wir uns einfach mal auch sagen lassen. Und er hat es natürlich dichterisch, poetisch wunderbar gemacht. Das ist ganz klar. Er war ein Meister seines Fachs. Aber er war ein Sucher. Und er hat nicht sagen können, ich habe es gefunden. Denn Christus hat mich gefunden. Ja, das konnte er nicht sagen. Und das ist die Tragik, wenn das in unsere Verkündigung einfließt, ja, dass wir immer nur auf der Suche sind, dann ist das eine schiefe Ebene. Christen leben von der Tatsache, dass Christus sie gefunden hat und dass sie jetzt sagen können, ich habe das Leben gefunden, ich habe Ruhe gefunden, ich bin nicht mehr auf der Suche nach der Ruhe, ich habe sie gefunden und das kann ich bezeugen. Ich habe die Unvergänglichkeit in Christus ergriffen. Also das wollte ich an dieser Stelle doch gern mal sagen.
Aber meinen Sie nicht vielleicht auch...
Wollen wir vielleicht die Aussprache im Anschluss?
Ja, ja.
Ja. Es kommt noch eine dritte Not. Und die ist ja so aktuell, dass sie eigentlich ja wirklich voll und ganz in das Jahr 2007 hineingeschrieben zu sein scheint. Das ist die Unreinheit. Kann denn ein Reiner kommen von Unreinen, hat Hiob geäußert. Unreinheit ist also wirklich im umfassenden Sinn hier gemeint und verstanden. Unser Herz ist nicht rein. Warum ist eigentlich unser Herz nicht rein? Wie definiert sich ein unreines Herz? Ein unreines Herz definiert sich so, dass in all dem, was wir wollen und was wir suchen, in all unserem Gottesdienst auch, in all unseren Akten der Nächstenliebe, der Eigennutz mitspielt, mit einer Rolle spielt und manchmal eben sogar dominiert. Das ist die Unreinheit. David betet, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Der wollte das haben. Dieser 51. Psalm ist ja hochinteressant. Weil er den Saul vor Augen hat. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, denn du hast ihn ja von Saul weggenommen. Er wollte von diesem Schicksal also entnommen sein. Und so ist es auch mit dem reinen Herzen. Der Saul hatte kein reines Herz mehr. Der hat plötzlich an sich gedacht. Der hat plötzlich daran gedacht, ja, wenn ich jetzt diesen Agag, nicht wahr, diesen König, gefangen mit nach Hause bringe, da bin ich doch wer. Der wollte ja in den Augen seiner Offiziere und seines Volkes ein anerkannter Mensch sein. Und er hatte den ausdrücklichen Gottesbefehl, dieses feindliche Volk auszurotten. Und er hat es nicht gemacht. Er hat sich einen großen Käfig gebaut und hat den Fürsten Agag da mit nach Hause gebracht, um sich bejubeln zu lassen. Das war ein unreines Herz. Und das hatte David vor Augen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, dass ich dir ganz und ungeteilt dienen kann und dass ich keinen Hintergedanken mehr verschwende, wie ich dabei rauskomme und was mir dabei bleibt und wie ich vor den Menschen dastehe. Also die Unreinheit ist hier ganz umfassend gemeint. Und Hiob guckt in seine eigene Seele und guckt und sieht die Menschen und sieht die Gefahr der Unreinheit. Und auch diese Unreinheit, die treibt mich zur Reinheit. Wenn wir die ganze Pornografie noch hinzunehmen, ja, wie die Menschen heute sexuell verunreinigt werden und wie ihre Ehen bedrückt und belastet werden. Ich sehe heute noch zwei Matrosenfrauen vor mir stehen, bei einem Aldner Jugendtag. Die kamen, da war ich zur Seelsorge eingeteilt und weinten beide über ihre Männer. Und sie erzählten, wie die Matrosen immer, also ihre Männer, monatelang auf der hohen See waren und dann eben nach Hause kamen, alle paar Monate. Und sie sagten, die ersten Nächte sind furchtbar. Die gucken sich nur noch Porno-Videos an und das wird dann alles ausprobiert zu Hause. Ja? Und sie werden eigentlich, man kann nicht sagen wie die Tiere, Tiere sind nicht so. Ja? Sie werden einfach entmenscht. Entmenscht. Sie suchen ein Bild, was ihnen die Pornografie in die Seele zaubert und sie suchen gar nicht mehr ihre Frau. Und die haben beide geweint und haben gefragt, ja, was sollen wir machen? Wir freuen uns natürlich auf unsere Männer, aber doch nicht so. Und das ist ja kein Einzelfall. Das ist ja heute, in der letzten Idee steht, dass wie die Kinder sich Pornografie angucken im Internet. Ja, das ist ja furchtbar. Mit welchen Auffassungen vom anderen Geschlecht die aufwachsen. Ja. Wie da die Unreinheit gezüchtet wird und wie der Deutsche Bundestag das wollte. Das wollte. In den 70er Jahren haben die Abgeordneten, die wir gewählt haben, das gewollt. Die Pornografie ist Gesetz geworden. Ja. Natürlich ist Gesetz. Pornografie ist freigegeben für alle ab 18 Jahren. Nicht wahr? So sieht es doch aus. Und die Einzigen, die gegen die Pornografie noch protestieren, das sind die Feministen. Ja, das ist die Emma-Zeitschrift mit Alice Schwarzer. Die Kirchen haben längst die Segel gestrichen, obwohl sie immer noch die Macht hätten, ja, auf den Deutschen Bundestag einzuwirken, wenn sie sich einig wären und wenn sie wüssten, ja, wozu sie eigentlich da sind. Aber das wissen sie anscheinend nicht mehr. Also, und so wird die männliche Seele permanent und natürlich mit wirtschaftlichem Hintergrund perfide ausgenutzt und unrein gemacht. Aber das ist ja nur ein Beispiel, nicht wahr? Wir werden ja von so vielen Unreinheiten geradezu angemacht. Ja. Der Konsumismus unserer Zeit ist ja auch eine Art Unreinheit, nicht wahr? Man wird ja zur Habsucht richtig erzogen.
Geiz ist geil.
Geiz ist geil, ja, ja. Ja, das sind alles diese Maschen, die heute so ablaufen und die den Menschen in den Mittelpunkt setzen. Ja? Und die aus ihm ein egoistisches Wesen machen und ihn aus seiner Beziehungsbestimmung herausholen. Der Mensch ist aber ein Beziehungswesen. Der wird erst dann froh und glücklich, wenn seine Beziehungen stimmen. Nämlich die Beziehung zu Gott und die Beziehung zum Nächsten. Aber unsere Kultur erlaubt uns eben heute, dass der Mensch sich nach der Selbstverwirklichung ausstrecken darf und eine ganze Industrie und eine ganze Medienwelt und eine ganze Politik steht ihm da zur Seite und unterstützt ihn in dieser Hinsicht. Aber wir wollen auch hier den Anstoß zur Reinheit hören. Die Unreinheit des Herzens, die Unreinheit der Welt, die Unreinheit der Medien, die Unreinheit einer ganzen Menschheit. Pornografie gibt es ja nicht seit heute, nicht wahr? Wenn man griechische Vasen sich anguckt, da weiß man einiges. Aber heute ist sie gesetzlich verankert, ja? Heute wird sie vermarktet, das ist das Schlimme. All diese Unreinheiten, die uns da tagtäglich anglotzen, die treiben uns zur Reinheit. Da kann die Seele einen Schimmer von Sehnsucht entfalten und entwickeln. Gibt es denn inmitten dieser Unreinheit noch Reinheit? David wollte sie haben. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und wie gibt es Reinheit? Wie können wir rein werden? Durch die Vergebung, durch das Blut Christi. Das Blut Christi ist der Reinigungsfaktor Nummer 1 für diese ganze Menschheit. Das Blut Christi macht uns rein von aller Sünde, von aller Unreinheit. Natürlich ist sie am nächsten Morgen wieder da, das ist klar. Aber das Blut Christi ist auch wieder da. Und ich darf täglich um Vergebung meiner Sünde bitten. Und ich darf dann auch anderen vergeben. Das ist ja auch eine der großen Nöte in unserer Gesellschaft heute. Man weiß nichts mehr von Vergebung. Man weiß nichts mehr von Vergebung. Und was wir jetzt wieder hatten, diese unschöne Auseinandersetzung mit der Beerdigung von Filbinger, ist ja auch für mich ein Lehrstück. Ja? Wie weite Teile unserer Medienwelt anscheinend das Wort Vergebung nicht mehr kennen. Ja? Warum erlaubt man einem Menschen nicht, Fehler zu machen? Nein, unmöglich. Ja? Bloß kein Fehler. Niemand darf einen Fehler machen. Ja? Warum denn nicht? Ja, weil man nichts mehr von Vergebung weiß. Der Mensch wird zu einem Perfektionismus getrimmt, den er überhaupt nie leisten und einhalten kann. Und das ist natürlich erschütternd, wie kalt eine Gesellschaft wird, wenn sie nichts mehr von Vergebung kennt. Auch hier großes Versagen der Kirchen, kann ich nur sagen. Großes Versagen, dass überhaupt der Schuldfaktor abgeschafft wurde aus der Ehe, Scheidungsgesetzgebung. War ja auch so ein Versagen, sondergleichen, als ob man Schuld beseitigen kann dadurch, dass man sie verschweigt. Das ist doch ein Witz, das ist doch eine Kindergartenmasche, die man uns hier andreht. Schuld wird doch nicht durch Verschweigen bewältigt. Also überall, ja, dieser Schrei eigentlich nach Reinheit, nach Vergebung. Und Christus bringt diese Reinheit. Christus bringt die volle Vergebung. Ich darf meine Fehler machen. Ich bin ein Mensch. Ich darf einen Fehler machen. Das ist doch eine befreiende Botschaft. Ich muss mich nicht eintrainieren in eine Political Correctness. Ich darf Fehler machen. Ich bin ein fehlsames Wesen. Christus ist da. Und ich darf bei ihm Korrektur und Reinheit erbitten. Das ist doch die Botschaft. Also, so treiben uns Vergänglichkeit, Unruhe und Unreinheit direkt in die Arme Christi. Direkt in die Arme Christi. Denn er ist der Garant für die Unvergänglichkeit, für die Ruhe im echten Sinn des Wortes gemeint und für die Reinheit des Herzens. Für ein ungeteiltes Herz, das Gott und den Nächsten ohne Hintergedanken sucht. Denn wer sich einübt in die Vergebung, der wird auch das erfahren können, dass sein Herz tatsächlich aus dieser Reinheit heraus immer wieder leben darf und leben kann.